Hallo zusammen und schönen guten Morgen. Heute ist Freitag, der 9. Juli. Thessalonich und Beröa liegen hinter uns. Vor uns liegt Athen. War ich auch schon mal. Klasse Stadt. Ein großer Text heute. Viel, viel zu bedenken. Apostelgeschichte 17, 16 bis 34. Basisbibel. Paulus wartete in Athen auf Silas und Timotheus. Die Stadt war voller Götzenbilder. Als Paulus das sah, packte ihn der Zorn. Er sprach in der Synagoge zu den Juden und zu denen, die an Gott, den Gott Israels, glaubten. Jeden Tag redete er mit den Leuten, die er auf dem Marktplatz antraf. Einige epikureische und stoische Philosophen verwickelten ihn in ein Streitgespräch und meinten: Was will dieser Schwätzer eigentlich? Andere sagten: Anscheinend verkündet er irgendwelche fremden Gottheiten, denn Paulus verkündete die gute Nachricht von Jesus und von der Auferstehung. Der Ruhm von Athen war zur Zeit des Apostels schon verblasst, eine Provinzstadt, die aber schon damals nicht wenige Bildungstouristen anzog. Dem Paulus fallen natürlich die Götzenbilder und Statuen auf, die lassen ihn nicht kalt. Und wir merken, der Paulus fühlt wie ein Jude, weil er Jude ist, ein Jesusjude. Er ist empört über die heidnische Frömmigkeit, über die Göttervielzahl. So wendet er sich seinen Mitjuden und den Proselyten zu, am Sabbat in der Synagoge. Und auch auf dem Marktplatz redet er von seinem Glauben. Dort trifft er unterschiedliche Philosophen und die verwickelt er in ein Streitgespräch. Man hält ihn für einen Schwätzer. Fehlt es ihm an rhetorischer Bildung? Wovon redet er? Na, von Jesus, seiner Kreuzigung und Auferweckung. Und da im Griechischen das Wort Auferweckung wie im Deutschen auch feminin ist, denken seine Gesprächspartner, das sei eine neue Gottheit, eine weibliche, die Anastasias. Und mit ihr hören sie von Jesus. Das muss also ein neues Götterpaar sein. Vers 19. Sie nehmen ihn mit zum Areopag. Da muss ich gleich einhaken. Der Paulus wird mitgenommen. Das hat etwas Gewaltsames. Will man gegen ihn vorgehen, weil er neue Götter verkündigt? So sieht es aus. Denn der Areopag, das war ein Gericht, das auf dem gleichnamigen Hügel im Westen der Akropolis tagte. Das Ganze trägt also einen Anhörungscharakter und ist keine philosophische Plauderei über Religion. Sie nahmen ihn zum Areopag und fragten: Was ist das für eine neue Lehre, die du da vertrittst? Können wir mehr darüber erfahren? Was du uns erzählst, klingt in unseren Ohren sehr fremd. Wir würden gerne wissen, was es damit auf sich hat. Die Athener und auch die Fremden, die dort lebten, waren nämlich sehr neugierig. Sie kannten keinen besseren Zeitvertreib, als stets das Neueste in Erfahrung zu bringen und es weiterzuerzählen. Diese sprichwörtliche Neugierde der Athener hat Lukas angemerkt. Damit entschärft er die ganze Szene. Das klingt jetzt so nicht mehr ganz so doll nach einem Verhör. Denn den Philosophen geht es um Erkenntnis. Paulus trat in die Mitte des Areopags und sagte: Ihr Bürger von Athen, nach allem, was ich sehe, seid ihr sehr fromme Leute. Ich bin durch die Stadt gegangen und habe mir eure heiligen Stätten angeschaut. Dabei habe ich auch einen Altar gefunden, auf dem stand: Für einen unbekannten Gott. Das, was ihr da verehrt, ohne es zu kennen, das verkünde ich euch. Es ist der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was in ihr ist. Er ist der Herr über Himmel und Erde. Er wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand errichtet wurden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, von Menschen versorgt zu werden. Er ist es doch, der uns allen das Leben, den Atem und alles andere schenkt. Er hat aus einem einzigen Menschen die ganze Menschheit hervorgehen lassen, damit sie die Erde bewohnt. Für jedes Volk hat er festgesetzt, wie lange es bestehen und in welchen Grenzen es leben soll. Er wollte, dass die Menschen nach ihm suchen, ob sie ihn vielleicht spüren oder entdecken können. Denn keinem von uns ist er fern. Durch ihn leben wir doch, bewegen wir uns und haben wir unser Dasein. Oder wie es einige eurer Dichter gesagt haben, wir sind sogar von seiner Art. Weil wir Menschen also von Gottes Art sind, dürfen wir uns nicht täuschen. Die Gottheit gleicht keineswegs irgendwelchen Bildern aus Gold, Silber oder Stein. Die sind nur das Ergebnis menschlichen Könnens und menschlicher Vorstellungskraft. Nun, Gott sieht nachsichtig über die Zeiten hinweg, in denen die Menschen ihn nicht gekannt haben. Aber jetzt fordert er alle Menschen an allen Orten auf, ihr Leben zu ändern. Denn Gott hat einen Tag festgesetzt, um über die ganze Welt zu richten. Dann wird er Gerechtigkeit walten lassen durch den Mann, den er dazu bestimmt hat. Dass dieser Mann wirklich dafür bestimmt ist, hat Gott allen Menschen durch dessen Auferstehung von den Toten bewiesen. Als Paulus von der Auferstehung der Toten sprach, lachten ihn einige seiner Zuhörer aus. Andere sagten, darüber wollen wir ein andermal mehr von dir hören. So verließ Paulus die Versammlung. Einige Leute schlossen sich ihm an und kamen zum Glauben. Unter ihnen war Dionysios, der dem Areopag angehörte, eine Frau namens Damaris und noch einige andere. Tja, was für eine hammerharte Rede, diese Areopagrede. Sie ist nach Komposition, Stil und Sprachfarbe sorgfältig gestaltet und offenkundig darum bemüht, stoisch-philosophischen Klang anzunehmen. Besondere Nähe findet sich daher zu den Stoikern durch die sogenannten Stoiker-Zitate, der Reihe nach. Paulus trat in die Mitte des Areopags. Also das sieht eindeutig nach einer offiziellen Gesprächsrunde aus. Man will den Verkündiger von neuen Göttern prüfen. Und Paulus legt los. Der Zorn über die vielen Götterbilder ist verraucht. Er kann auch anders. Ihr Athener seid allem Anschein nach besonders fromme Leute. Diese Formulierung, ausgesprochen fromm oder gottesscheu, die ist ironisch doppeldeutig. Auf der Ebene der erzählten Begegnung verbeugt sich Paulus mit einem rhetorischen Kompliment vor seiner frommen Zuhörerschaft. Auf der Ebene der uns geschriebenen Botschaft entlarvt Lukas seinen Lesern diese Frömmigkeit als Aberglauben. Ja, und dann kommt Paulus zu diesem Altar für den unbekannten Gott. Verheimlichen will ich euch nicht, dass einige sagen, man habe bis jetzt einen solchen Altar mit diesem Namen noch nicht gefunden. Andere sagen doch, so was war verbreitet. Was es gab, das sind Widmungen, mit denen man auch die unbekannten Götter berücksichtigen wollte. Vermutlich hat Lukas den verbreiteten Plural, den unbekannten Göttern, in einen Singular verwandelt. Die Verkündigung des Paulus zielt freilich gerade nicht auf fremde oder neuartige Gottheiten, sondern auf den seit jeher wirkenden einen Gott Israels. Ihn aber kennen die Nichtjuden höchstens als schwache Ahnung. Ihn? Wörtlich steht da das Neutrum. Und das gibt die Basisbibel sehr gut wieder. Das, was ihr da verehrt, ohne es zu kennen, das verkündige ich euch. Dann geht's um den Nachweis, dass dieser unbekannte Gott allen Menschen nahe ist. Der Zusammenhang von Gottheit und Weltordnung war ein Leitthema der Stoa, gerade auch in ihrer Auseinandersetzung mit der epikureischen Schule. Aber da steigen wir nicht tiefer ein, nur so viel. Der unbekannte Gott ist der, der die Welt geschaffen hat und alles, was in ihr ist. Daher werden allzu menschliche Vorstellungen in Sachen Religion kritisiert. Der eine unbekannte Gott muss nicht mit Opfern gefüttert werden. Ich finde das herrlich formuliert. Die Propheten der hebräischen Bibel schmunzeln. Sie sehen es genauso. Und die heidnischen Philosophen nicken zustimmend. Der Schöpfer ist es, der allen Menschen das Leben, den Atem und alles andere schenkt. Zu dieser Schöpfung und Weltordnung gehört auch, dass Gott sowohl Zeit und Raum für jedes Volk festgesetzt hat. Das ist eine Art antike Geschichtsphilosophie, um zu begreifen, warum Völker kommen und gehen und warum sie gerade da leben, wo sie leben. Der eine unbekannte Gott ist der Schöpfer des ganzen Menschengeschlechts. Das ist stoische Redeweise und die benutzt Paulus hier und nicht die biblische Redeweise von allen Völkern. So wird das eine in gezielter Doppeldeutigkeit für den biblisch bezeugten einen Gott durchsichtig, für Yahweh und auch den, der nach seinem Bild geschaffen wurde. Paulus unterstreicht die dem Menschen zugesprochene Fähigkeit zur Suche nach Gott sowie die geschöpfliche Verwandtschaft aller Menschen mit Gott durch ein stoisches Zitat, denn von dessen Geschlecht oder Art sind auch wir. Paulus hat dies Lehrgedicht des Dichters Aratos von Soloi aus dem 4. Jahrhundert vor Christus gekannt. So macht er deutlich, wie kurzsichtig und unwissend es ist, wenn man Gottheiten mit leblosem Material mittels Statuen verehrt, wo doch klar ist, dass schon wir Menschen lebendig sind. Wie viel mehr dann unser Schöpfer, denn wir sind ja nach seiner Art. Auch die Formulierung durch ihn oder in ihm leben wir ist stoisches Denken, das Paulus hier aufgreift. Damit wird eine erstaunliche Gottesnähe zugesprochen. Die geschöpfliche Herkunft des Menschen von Gott führt also zu einer optimistischen Einschätzung. Der Mensch kann und soll nach dem unbekannten Gott suchen. Wie Blinde können wir versuchen, ihn zu ertasten. Zur christlichen Umkehrpredigt kommt Paulus dann mit Vers 30. Über die Zeit dieser Unwissenheit sieht Gott hinweg. Die Zeit mit dem Götterfüttern und Verehren von Statuen. Aber jetzt fordert er alle Menschen an allen Orten auf, umzukehren. Denn Gott hat einen Tag des Endgerichts festgesetzt und der betrifft alle Menschen. Paulus skizziert dem Verstehenshorizont seiner Zuhörer angepasst eine allgemeine Gerichtsszene und nennt den von Gott bestimmten Richter. Der wurde durch seine Auferstehung dazu bestimmt. Aber Jesus wird nicht namentlich genannt. Zurückhaltend ist dieser Paulus. Interessant. Die epikureischen Philosophen lachen. Denn für sie ist die Vorstellung einer Auferstehung lächerlich. Die stoischen Philosophen sind vielleicht die, die irgendwann mal mehr wissen wollen. Die große Rede endet lapidar damit, dass Paulus weggeht. Menschen kommen trotzdem zum Glauben. Zwei Personen werden uns namentlich genannt. Dionysios, ein Mitglied des Areopag, und Damaris. Dionysios ist nach der Tradition später der erste Bischof der kleinen Athener Gemeinde. Die ganze Rede besticht durch ihre Kunstfertigkeit, wie sie früh jüdisch und urchristliche Glaubenswelt und heidnisch-philosophische Sprachwelt miteinander verbindet. Geschickt und erfrischend das Moment der doppelten Ironie. Beispielhaft, wie unbefangen Paulus und Lukas mit den Zitaten heidnischer Philosophen umgehen. Keinerlei Berührungsängste. Sollten wir ihnen gleich tun. Durch Gott und in ihm leben wir und bewegen wir uns und haben wir unser Dasein. Damit wird allen Menschen eine große Gottesnähe zugesprochen. Daran kann man anknüpfen, auch an dem Suchen und Tasten. Aber die Sache mit der Natur und der Schöpfung und mit ihren Katastrophen, die offenbart heute eher keinen Gott, sondern widerlegt ihn für viele. Wenn wir nicht gerade einen schönen Sonnenuntergang erleben, dann könnte man die Welterfahrung eher als hinderlich auf dem Weg zu Gott erleben. Ist alles ein bisschen komplizierter geworden, finde ich. In diesem Sinne trotzdem ein schönes Wochenende. Shalom!